Einmal die Geschichte von Maria und Martha, die auf den Blättern zu sehen ist vorne, die ist sicher vielen bekannt, aber dazu noch ergänzend aus Johannes 12. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, dem Ort, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister hatten Jesus zu Ehren ein Festessen vorbereitet. Martha trug auf, während Lazarus mit Jesus und den anderen zu Tisch lag. Maria aber nahm eine Flasche mit reinem, kostbarem Nardenöl, goss es Jesus über die Füße und trocknete diese mit ihrem Haar. Das ganze Haus duftete nach dem Öl. Judas Ischariot, einer von den Jüngern, der Jesus später verriet, sagte: Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silberstücke verkauft und das Geld an die Armen verteilt? Jesus sagte: Lass sie in Ruhe. Nach Gottes Willen hat sie dieses Öl für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Und an alle Jünger gewandt fügte er hinzu: Arme wird es immer bei euch geben, aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Herr, segne dieses Wort an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, nun bin ich schon einige Tage hier in der Gemeinde und es ist ja eigentlich schon so ein halbes Jahr, wo wir eigentlich miteinander auf dem Wege sind. Und zumal, wenn man hier im Haus wohnt, bekommt man doch schon so ein bisschen mit, was die Gemeinde bewegt und was die Gemeinde bewegen will. Am besten ist das immer in den Sonderausgaben abzulesen. Das sind also Sachen, die auftreten, wo man sagt, man kann jetzt nicht warten, bis im Herbst der Haushaltsplan fürs nächste Jahr gemacht wird, sondern das sind Sachen, da muss man jetzt auf die Schnelle handeln und reagieren. Das sind dann diese klassischen Fälle, der Neues wird das so kennen hier, wenn die Kirchendächer undicht sind, Schimmel in den Pfarrhäusern auftritt oder die Glockenanlagen streiken. Hier im Haus habe ich in den letzten Wochen 2 Beispiele erlebt, wo Sonderfinanzierungen nötig waren. Einmal die Lautsprecherboxen mussten dringend erneuert werden. Heute der erste Gottesdienst, wo sie in Funktion sind. Auch wenn man mit lauter Stimme und mit der alten Technik noch hätte etwas bisschen länger überbrücken können. Aber nein, Gottes Wort muss gut verständlich zu den Menschen gelangen. Und das ist eine Anschaffung höchster Dringlichkeit. Das sagt viel über das Selbstverständnis aus. Wir sind Kirche Jesu Christi und wollen sein Wort verkündigen. Und das soll die Menschen auch erreichen. Sie sollen Gottes Wort hören und Gott erfahren können. Das andere war der kaputte Geschirrspüler, der sicher auch noch hätte warten können, weil es ja noch einen zweiten gab. Aber Handwaschen geht ja auch immer noch. Aber da hat selbst unser Frauenkreis in Rüdershagen sich schon zuletzt geweigert hier. Die Geschirrberge aber, die ich hier in den Tagen erlebt habe, und wir waren da als Familie zeitweise auch mit dabei, weil wir den mitgenutzt haben aus Mangel an eigener Küchentechnik, da merkte man, was da ein Volumen anfällt und dass das wirklich ein echtes Problem darstellt. Mit einem alleine geht das gar nicht. Und hier wird deutlich, in der Gemeinde wird nicht nur verkündigt, sondern auch kräftig gekocht und zubereitet und verspeist. Kaffee, Kuchen, Pizza und vieles mehr von Gruppenkreisen und auch von vielen Ehrenamtlichen, die zum Teil hier ein- und ausgehen und so fast ein zweites Zuhause haben. Liebe Gemeinde, 2 Beispiele von Sonderfinanzierungen, die mir verdeutlichen, was hier scheinbar wichtig ist. Es geht darum, Gott zu erfahren und es geht darum, das Leben miteinander zu teilen. Und zwar ganzheitlich mit Seele und Leib. Und da haben wir schon das Leitbild der Gemeinde, das scheinbar nicht nur auf den Schautafeln und der Website zu finden ist, sondern tatsächlich im realen Gemeindeleben sich wiederfindet, ein Leitbild, das scheinbar gelebt wird. Und es klingt auf den ersten Blick erstmal auch ganz selbstverständlich, Gott erfahren, Leben teilen, aber wenn man genauer hinschaut, hat dieser Anspruch es hautnah und handfest in sich. Dahinter verbirgt sich Jüngerschaft. Und Jüngerschaft ist mehr als der reformatorische Kirchenbegriff der Augsburger Konfession, Artikel 7, Gottes Wort verkündigen und Sakramenterecht verwalten. Jüngerschaft ist ganzheitliche Nachfolge Jesu. Und wenn wir schauen, welche Menschen die Anfänge der Kirche geprägt haben, sind es aus der Fülle von Anhängern, die mit denen Jesus intensiv zusammengelebt hat. Die 12 Jünger und dann die lokalen Sympathisanten, die locker mit Jesus in Verbindung waren. Und da haben wir mit Maria, Martha und Lazarus so einen lokalen Hauskreis in Bethanien, fern von Galiläa, wo Jesus ein- und ausging, wenn er in Judäa unterwegs war. Wenn ich in der Grundschule das Thema Jesus aus Nazareth zu behandeln hatte, habe ich gern diese drei als Ausgangsbasis herangezogen, um zu erklären, wie man sich das vorstellen muss mit der Wirksamkeit Jesu. In der Bibel steht ja, Jesus zog umher und predigte. Den Kindern reicht das nicht. Die sagen, geht doch nicht, umherziehen und predigen. Wo hat er gegessen? Wo hat er seine Wäsche gewaschen? Wo hat er geschlafen? Die wollen konkrete Antworten haben. Und da kommt der Historiker schon ins Schlingern, wenn es um Alltagsgeschichte geht. Jesus zieht umher und predigt. Dann hat er aber so Anlaufstationen, das Haus des Petrus in Kapernaum und dann dieser Kreis um Maria und Martha in Bethanien, Orte, wo Jesu Wirken sich mit Jüngerschaft verband. Da kam Jesus hin und Martha tischte auf und die Jünger langten zu und stärkten sich. Da ruhte sich Jesus sicher auch aus, ließ seine Wäsche waschen. Da teilte man das Leben und das war ganz banal und ungeistlich und hat überhaupt nichts Besonderes an sich. Und dann passieren Dinge im Leben, die nach Hilfe und Antwort verlangen. Auf einmal ist die Dimension des Glaubens ganz zentral in der Mitte. Maria ist von bösen Geistern besessen, hat Depressionen. Jesus heilt sie. Lazarus wird schwer krank und stirbt. Jesus kommt und erweckt ihn neu zum Leben in der Kraft seiner künftigen Auferstehung. Maria darf als Frau nicht in die Synagoge, aber sie hat Fragen. Sie setzt sich zu Jesu Füßen und hört zu, wie auf dem Blättchen schön abgedruckt. Und als Jesus kurz vor seiner Passion durch ihren Ort kommt, platzt sie in die Hausgemeinschaft und salbt Jesus die Füße als Akt nicht nur der Reinigung und der Hygiene und der Wertschätzung, sondern als Glaubensbekenntnis. Für mich bist du der Messias, der Gesalbte Gottes. Am Ostermorgen sie auch eine der wenigen, die mit am Grab sind. Maria und Martha, also Jüngerinnen Jesu, bei denen sich das Teilen des Alltags mit tiefgreifenden Erfahrungen des Glaubens verbunden hat. Und genau diesen Spannungsbogen haben sie nun gewählt, hier im Gemeindebezirk wenigen Jena als Leitbild zu sagen, wir wollen als Gemeinde Jüngerschaft leben. Es klingt, wie gesagt, auf den ersten Wort so sehr banal und kirchlich, das wollen sie doch im Grunde alle in der Kirche. Bei genauerem Hinsehen aber sind diese beiden Punkte ganz schön harte Brocken, wenn sie nicht nur in Kirchenverfassungen als Präambeln oder in Verlautbarungen niedergeschrieben sind, sondern wenn man sie wirklich lebt im Alltag, wenn man wirklich sich fragt, was heißt es denn, Gott zu erfahren? Gott erfahren, ja, das wollen alle in Kirche und Gemeinde, aber kann man das überhaupt? Kommt da nicht gleich die kritische Nachfrage? Wie ist das mit der Nachprüfbarkeit? Ist das wirklich denn Gott gewesen? Oder habe ich mir das eingebildet? Ist es reiner Zufall? All das kann man doch letztlich auch für Gott ausgeben und reklamieren. Stimmt das wirklich? Christen glauben zwar an Gottes Allmacht und Gegenwart, dass man ihn erfahren kann, aber so richtig glauben sie es doch nicht. Das ist so, wie es der dänische Theologe und Philosoph Søren Kierkegaard Anfang des 19. Jahrhunderts in der Kirche beobachtete und zugleich gedeutet hat, im Beispiel von den Gänsen. Ein Haufen schnatternder Gänse wohnt auf einem wunderbaren Hof. Sie veranstalten alle 7 Tage eine herrliche Parade. Das stattliche Federvieh wandert im Gänsemarsch zum zentralen Platz in der Nähe des Zaunes, wo der beredste Gänserich mit ergreifenden Worten schnatternd die Herrlichkeit der Gänse dartut. Immer wieder kommt er darauf zu sprechen, wie in Vorzeiten die Gänse mit einem mächtigen Gespann die Meere und Kontinente durchzogen haben. Schließlich hat Gott den Gänsen ja ihre kräftigen Flügel gegeben und ihren unglaublichen Richtungssinn, dank deren die Gänse die Erdkugel überflogen. Die Gänse senken bedächtig ihre Köpfe, drücken ihre Flügel fest an den wohlgenährten Körper, der noch nie den Boden verlassen hat. Sie sind zutiefst beeindruckt und ergriffen von ihrer Berufung und erfüllt von dem Glanz früherer Zeiten. Gestärkt watscheln sie wieder auseinander, voll Lobes über die gute Predigt und den beredten Gänserich. Sie sind ergriffen, nur eines tun sie nicht, fliegen. Liebe Gemeinde, man trifft sich in rituellen Versammlungen und schwärmt von den Zeiten, als Gott noch zu den Menschen gesprochen hat, im Alten Testament, im Neuen Testament, ja noch zu Zeiten von Martin Luther vor Stotternheim, in Wittenberg, im Turmstübchen, auf dem Reichstag zu Worms. Gott war da und hat gesprochen. Man fühlt sich erhaben, ist ergriffen, fühlt sich geehrt, zu solch einer Kirche zu gehören, wo Gott selbst redet. Aber eins tut man nicht. Man rechnet damit, dass Gott heute zu uns redet und man ihn erfahren kann. Dahinter steckt meist auch die Frage, was für ein Bild von Gott habe ich? Für viele Christen hat sich die schicke Erkenntnis durchgesetzt, die kindliche Vorstellung von einem Gott, der uns wie eine Person begegnet, ist überholt und nicht mehr zeitgemäß. Gott ist keine Person, der man gegenübertreten könne, sondern nur eine Idee, eine höchste Abstraktion aller Wünsche und Vorstellungen, aber er ist nicht mehr das lebendige Gegenüber, der Partner, dessen Liebe, auch dessen Zorn eine Erfahrung für uns ist. Es sei Gott nicht angemessen, ihn wie einen Menschen zu beschreiben. Gott ist doch größer. Und je größer, je heiliger Gott ist, desto fremder wird er den Menschen. Und schließlich bleibt er so zurückgezogen, dass er entrückt und unnahbar ist. So wie die Gänse nicht mehr fliegen, haben viele Christen verlernt, Gott heute und jetzt hier zu erwarten, zu erfahren, mit seiner Person konkret zu rechnen. Und wer gar nicht mehr an eine Person glaubt, kann diese auch nicht erfahren und spüren. Wer die Flügel nicht ausbreitet und das Risiko eingeht, auch einmal eine Bauchlandung zu machen, wird Fliegen für ein Gerücht halten. Das geht wahrscheinlich gar nicht, das gibt es nur in Märchen. Aber Gott lebt, er offenbart sich wirklich. Er sucht uns in unseren Lebenslagen auf. Er sucht unser Herz, so wie es sich jetzt fühlt, um uns nahe zu kommen. Und er tut es. Er kommt uns nahe, ob wir wollen oder nicht. Und doch ist die Erfahrung auch die, dass er vor allem dahin kommt, wo man für ihn offen ist. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer auftut, bei dem will ich Wohnung nehmen und Gemeinschaft halten. Gott erfahren ist ein besonderes, ein berührendes Moment, das aber voraussetzt, dass wir mit ihm rechnen. Wo erfahren Sie Gottes Reden und Handeln in Ihrem Leben? In ganz persönlichen Führungen, beim Umgang, engsten Umgang mit der Familie, der Prüfstein des wahren Lebens, Umgang mit Kindern und Partnern, mit Eltern oder im Beruf. Auch das ehrenamtliche Engagement ist ein sehr ergiebiges Erfahrungsfeld von Gottes Nähe. Ich tue etwas für Gott und was passiert? Kommt er mir entgegen? Liegt Segen auf meinem Tun? Verschmäht Gott mein Opfer etwa? Führt er mich weiter? Zeigt mir neue Horizonte seines Wirkens, wo er mich gebrauchen will? Es ist eine schöne Tradition in den Aufwindgottesdiensten am Abend, dass Raum dafür ist, zu erzählen, was habe ich mit Gott in der letzten Woche erfahren. Auch wenn es manchmal ganz kleine Dinge sind, für andere oft uninteressant scheint, solche Erfahrungen machen uns Mut, genauer hinzuschauen. Siehe, ich will etwas Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Hinsehen will geübt sein. Wo man über Erfahrungen spricht und vollmundig den Namen Gottes in den Mund nimmt, ist natürlich auch geboten zu prüfen. Sonst geht es uns wie Thomas Münzer und anderen Geisttheologen, die im Namen Gottes meinten zu reden, aber nur ihre eigenen Wünsche oder die anderer in Worte gefasst haben. Mir ist deshalb wichtig, dass eine Gemeinde, wo die Erfahrung einen hohen Stellenwert hat, auch die Bibel als das Kriterium und die Richtschnur für Gottes Erfahrungen einen hohen Stellenwert behält. Das ist ein wichtiger weiterer Aspekt, aber ich wünsche mir natürlich schon, dass wir gemeinsam in den kommenden Jahren viele Erfahrungen mit Gott machen, dass wir darüber ins Gespräch kommen und dass dadurch unser Glaube wächst und reift. Und ich möchte mit Ihnen gemeinsam suchen und fragen, wo sind Orte, wo sind Wege, wo und wie Menschen von heute Gott erfahren können? Der Gottesdienst gehört auf den Prüfstand. Führt er uns immer noch in Gottes Nähe oder ist er nur Tradition wie bei den Gänsen? Redet Gott zu uns? Erleben wir Gottes Nähe wirklich? Da geraten auch Glaubenskurse und Hauskreise in den Fokus. Transportieren sie den Geist Gottes? Kommt Gott uns nah? Wie ermutigt die Gemeinde ihre Mitglieder, die ja laut Leitbild idealerweise alle Mitarbeiter sein sollen, für sich Formen der Spiritualität, der Andacht zu finden, die einen lebendigen Draht zu Gott stärken und Ausgangspunkt immer wieder sind für Gottes Erfahrungen im stillen Kämmerlein. Ich wünsche mir für die gemeinsame Zukunft, dass uns als Gemeinde gerade diese Fragen den Takt angeben, zu dem dann auch Themen wie Strukturen, Finanzen, Bau dazu klingen. Gott erfahren. In ihr Leitbild bringe ich auch meine Erfahrungen mit, wie ich Gott erlebt und erfahren habe bei Gottesdiensten, insbesondere wo die Musik und der Lobpreis eine große Rolle spielen, aber auch die ganz persönliche Stille, aber auch Erfahrungen Gottes mitten im Leben. All diese Erfahrungen sind für mich ein lebendiger Baustein des Glaubens, aber auch ein lebendiger Baustein für die Gewissheit, Gott ist Person, Gott ist da, er ist lebendig, ich habe ihn erfahren, er ist da, er ist mit uns unterwegs. Und auch manchmal hat es den Anschein, er ist fern, und dann meldet er sich doch wieder zu Wort in überwältigenden Erfahrungen. Gott ist da. Doch nun gehört als zweite Seite der Medaille auch dazu, Gott erfahren, Leben teilen. Wir haben bei Maria und Martha gesehen, dass zur Jüngerschaft nicht nur weltabgehobene Erfahrungen gehören, sondern auch das Teilen des Alltags. Hohe geistliche Erfahrungen verebben im Sand, wenn sie nicht auf dem Teppich bleiben und bodenständig sind. Wenn sie nicht im alltäglichen Umgang eine wirkliche Verbindung eingehen mit dieser Welt, so wie Jesus Fleisch geworden ist, auf die Erde kam und Himmel und Erde sich verbinden und dann Erlösung hier auf Erden real wird. All dies sind Formen der Gemeinschaft, wo einzelne Erfahrungen zu einem Teil dann auch des Reiches Gottes werden können, wie hier auf Erden erfahrbar. Wo Jüngerschaft gelebt wird, das heißt Gott erfahren wird und Leben auch geteilt wird, nimmt Gottes Reich schon hier Gestalt an. Da lässt man einander teilhaben an eigenen Erfahrungen, auch am eigenen Mangel, und stärkt sich so gegenseitig oder stützt sich auch gegenseitig. Ich denke, Sie kennen solche Erfahrungen sicher zuhauf, und ich wünsche mir, dass Sie für sich und dass wir sie auch miteinander vertiefen und uns davon berichten, wo wir Leben teilen und solche Erfahrungen haben, wo Reich Gottes erfahrbar Gestalt gewinnt. Verbindliche Formen der Gemeinschaft gehören dazu, in Familie, Hauskreis, Mitarbeitergemeinschaft, Gemeinde, aber auch im Kirchenkreis und der Landeskirche. Jüngerschaft bedarf der Einübung, des geteilten Alltags. Und Sie können sich ja selbst einmal fragen, wer hat denn bei mir den Glauben geprägt? Wer hat denn dafür gesorgt, dass diese Erfahrungen vom Himmel wirklich bei mir im Leben angekommen sind, geerdet wurden, verankert wurden? Wer hat meinen Glauben geprägt? Und da waren sicher nicht nur die großen Verkündiger, die Ihnen dann einfallen, sondern es werden eher Vorbilder sein, die nah an ihrem Leben dran waren. Können die Eltern gewesen sein, Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit, mit denen man kleine Schritte gegangen ist. Menschen, die ihre Küche, ihre Wohnung, ihr Wohnzimmer geöffnet haben, wo man teil hatte, wo man auch am Herzen des anderen teilhaben konnte, hineinschauen konnte, auch in die Krisen und Schwächen des anderen. Ich denke da, wenn ich zurückblicke, an zwei ledige Frauen, die in der Kinder- und Jugendarbeit meiner Heimat einfach da waren, Zeit hatten, die eine für die Kinder, die andere für die Jugendlichen. Oder ich denke an einen Pfarrer, der sein Haus für die Studenten in der Nähe geöffnet hatte, wo wir mit dem Fahrrad rüberfuhren ins Dorf und unsere theologischen Fragen und Zweifel loswerden konnten oder als künftiges Ehepaar fragen konnten, wie macht ihr das praktisch? Pfarralltag und Familienleben zusammenbringen. Er kam dann auch zu uns nach Halle in den Theologenhauskreis, hat mit uns Freizeiten im Stiefenhaus bestritten, wo wir bei langen Nächten uns auch erzählen ließen, wie das geht, wenn man dann nach dem Studium ins kalte Wasser geworfen wird und in die Realität der Dorfgemeinden kommt. Und auch vor 3 Wochen, als ich meine Albe hier in Auftrag gegeben habe und ich bei ihm wieder vorbeikam, fragte ich spontan, wie steht's? Und trotz vieler Aufgaben, inzwischen als Propst, sagte er, wie früher, komm ruhig vorbei, wir machen Kinoabend und sei einfach mit dabei. Leben teilen, sein Haus öffnen, ganz praktisch. Jüngerschaft, Reich Gottes, braucht solche Formen gelebter Gemeinschaft, wo im Alltag sich die Spreu abgehobener Gotteserfahrungen vom Weizen eines fruchtbringenden Glaubens trennt. Gott erfahren, Leben teilen. Gott erfahren, ich strecke mich nach oben aus, dass Gott mir begegnet. Und Leben teilen ist das Erden nach unten her hin, dass das, was Gott schenkt, verankert wird, wachsen kann und real Reich Gottes hier auf Erden wird. Möge uns als Gemeinde solch eine Erfahrung und solche Erlebnisse einer vertieften Jüngerschaft verbinden und gemeinsam hier geschenkt werden, am Lutherhaus, auch in Ziegenhain und in der Schillerkirche. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.